take one and roll a day.
Also wie, was meinen Sie, in der er von Menschenrechte, wenn man von Menschenrechte spricht, was ist das?
Wir müssen schon von bestimmten Bereichen der Gesellschaft ausgehen, in denen Menschenrechte für das Leben wichtig sind. Und zum einen denke ich tatsächlich die Gruppe der sozialen Menschenrechte. Das ist vor allem bei uns das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung. Und dann natürlich die anderen politischen Freiheitsrechte, die in der DDR besonders deutlich verletzt werden oder verhindert werden. Und auch die Möglichkeiten politischer Teilhabe, die auch sehr unentwickelt sind. Bei all diesen Sachen wäre es falsch, nur immer den Staat oder die Sicherheitsorgane anzuführen. Es ist so, die Geschichte der DDR hat einen Prozess bewirkt, der viele Menschen so unselbstständig gemacht hat, dass sie im tagtäglichen Leben an ganz vielen Punkten ihre Rechte nicht mehr wahrnehmen, ihre Rechte gar nicht mehr als die fehlenden Rechte gar nicht mehr als Problem empfinden. Das fängt bereits in der Kindererziehung an. Viele Verantwortung, die eigentlich nur die Eltern tragen dürfen, mit ihren Kindern oder für ihre Kinder, werden bereits von der Gesellschaft oder von Institutionen übernommen. Das heißt, die Bildung der ganz kleinen Kinder bereits geschieht nach Plänen. Dort gibt es Etappen, nach denen ein Kind, wie ein Kind aufwachsen soll. Und jeder, der bei uns sein Kind zu Hause aufzieht, weiß, wie gut es ist, wenn man sein Kind nicht nach diesen Plänen aufziehen muss. Das ist natürlich das ist kein Zwang, sondern das ist eine Gewohnheit, aber eine schlechte Gewohnheit, denke ich, die auch viele Leute selbst unterstützen, weil es ist nicht so, dass die DDR ein Land ist, in dem man nur Angst hat. Vieles, was bei uns fehlt in diesem Land, fehlt auch aus Bequemlichkeit, weil die Leute noch zu wenig gelernt haben, die Mühe der Selbstständigkeit auf sich zu nehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Die ganze Erziehung, die ja wichtig ist für die Mündigkeit, läuft noch so ab, dass man zum Gehorsam und zur Anpassung stärker geführt wird. Das heißt, die Schulpolitik ist darauf eingerichtet, einen Bürger, mit dem man leicht umgehen kann. Und da denke ich, ist es nicht nur der Kampf um ein bestimmtes Menschenrecht, sondern um eine andere Art von Leben, der einzig und allein einen Erfolg bringen kann, den wir führen müssen in allen Bereichen. Das geht bei den Kindern los und hört in vielen anderen Bereichen des Lebens auf.
Können Sie ein bisschen Beispiele geben von diesen Versuchen, um eine Art in den Menschen zu bringen, ja?
Ja. In der Menschenrechtsinitiative, zu der ich gehöre, gibt es zum Beispiel Versuche, so etwas im ersten Moment zu diskutieren, wie die Fragen Rechte der Kinder, ein Problem, das sich für viele Leute gar nicht stellt, das aber nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu überlegen, wie kann man eigentlich selber etwas machen. Also zum Beispiel Möglichkeiten gemeinsamer Kindererziehung zu suchen. Das ist in unserem Land nicht leicht, aber ich denke, es geht. Dass man versucht, auch das, was für unsere eigene Arbeit wichtig ist, nicht so zu machen, dass wir unsere Kinder davon ausschließen. Denn wenn, dass wir vieles auch von dem, was nicht leicht ist für uns, mit unseren Kindern zusammen machen können, zum Beispiel diese Sachen, die wir machen, Kirchentag von unten, dass viele versucht haben, ihre Kinder mitzunehmen. Zum Beispiel so etwas.
Ja, wenn man über soziale Menschenrechte sprechen, was haben Sie, für welchen Gründe kann man Berufsverbot bekommen und Bildungsverbot?
Ja, natürlich kriegt man Berufs- und Bildungsverbot nicht dafür, dass man eine andere Meinung hat oder irgendwann mal etwas Falsches gesagt hat. So ist die DDR nicht mehr. Dieses Problem tritt dann auf, wenn man sich konsequent engagiert. Das heißt, wenn man versucht, aus der eigenen Meinung, aus dem Konflikt, den man erlebt, mehr zu machen, als nur zu Hause darüber zu sprechen oder zu ein paar Freunden. wenn man sich hinsetzt, einen Brief schreibt und diesen Brief mit anderen gemeinsam unterzeichnet, wenn man ihn der Öffentlichkeit gibt, wenn man sich für Betroffene einsetzt, zum Beispiel wenn man für Verhaftete Geld sammelt, wenn man auch sich an die Presse wendet, wenn man eine eigene Bürgerinitiative ins Leben ruft. Bei all diesen Sachen beginnt der Staat damit, dass er den Bürger warnt, dass er ihm sagt, es ist doch sein Interesse, hier in Sicherheit zu leben, und er möchte ihm diese Sicherheit garantieren, aber das geht nicht, wenn der Bürger sich politisch so verhält. Und wenn diese Warnungen nicht befolgt werden, dann setzt irgendwann einmal der Arbeitskonflikt ein oder zum Beispiel die Kinder bekommen dann keinen Studienplatz oder aber die Qualifikation wird nicht mehr möglich. Solche Dinge.
Wie viele Leute, wissen Sie, wie viele Leute sind von diesen sozialen Menschenrechten, haben Sie Probleme in diese Richtung?
Diejenigen, die wir direkt kennen, das sind immerhin einige hundert, die wir unmittelbar kennen, deren Fälle wir auch sammeln konnten und dokumentieren können, sind immer nur eine ganz kleine Minderheit. Diese Praxis wird in der DDR auch weiterentwickelt, weil nämlich in den letzten Jahren die Zahl der gerichtlichen Verfolgung für politisch Engagierte eher zurückgeht. Das hängt mit der internationalen Situation zusammen. Die DDR möchte ihr außenpolitisches Gewicht nicht immer in Frage stellen. Die ökonomische Abhängigkeit führt auch dazu, dass sie an manchen Stellen einlenkt. Das heißt, die schlimmsten Formen der Repression zurücknimmt und zu leiseren, unauffälligen übergeht. Und das ist das. Und ich denke, dass das für die folgenden Jahre auch noch eine große Rolle spielen wird. Vor allem deshalb, weil junge Leute, die unter Bildungs- oder Berufsverbot stehen, einen Ausweg wählen, der für uns alle nicht gut ist. Sie verlassen das Land.
Und das ist, ja.
Können Sie uns ein ganz praktisches Beispiel geben für die Methoden, die der Staat, mit denen der Staat versucht, einen Mann in den Staat zu bilden, also nicht um zu kontrollieren, also nicht mit der Polizei, aber die anderen Methoden, die leichten Methoden?
Ja, diese Mittel und Methoden beginnen sehr früh. Jeder Kindergarten. In Kindergarten sind Kinder, wenn sie 2 Jahre sind, aber auch schon eine Kinderkrippe, haben sogenannte Bildungs- und Erziehungspläne. Und in denen sind nicht nur praktische Dinge festgehalten, wie wann ein Kind isst oder wie sich ein Kind anzieht. Dort ist auch für diese kleinen Kinder bereits enthalten, welche Werte und welche Anschauungen man sich wünscht. Bereits im Kindergarten werden Soldaten als Vorbild hingestellt. Erzählt man über die Armee, wird auch Kriegsspielzeug verwendet. Da gibt es viele Aktionen dagegen, aber das geht so weiter. In der Schule, bereits in der ersten Klasse, wird man Mitglied der Pionierorganisation. Und dort erfolgt natürlich auch über die ganze Zeit eine Anpassung, eine Gewöhnung an die politischen Vorstellungen und Grundsätze des Staates. Es gibt ja Kinder, die nicht in der Pionierorganisation sind. Das geht auch jetzt in der DDR. Man muss als Elternteil nur konsequent sein. Aber auch jemand, der nicht in der Pionierorganisation ist, wird durch den Lehrplan sehr viele politische Bestandteile mit aufnehmen. Man kann sich als Eltern dagegen wehren. Weiter, wenn die Kinder zu Jugendlichen werden, dann kommt eine neue Stufe. In der 8. Klasse, wenn man 14 Jahre alt ist, werden sehr viele, die allermeisten sogar, Mitglied der Freien Deutschen Jugend, der Jugendorganisation. In dieser FDJ sind über 90% aller Jugendlichen. Es kommt eine Tradition der DDR, die sogenannte Jugendweihe. Und auch dort wird über ein ganzes Jahr in der Vorbereitung versucht, dort werden alte Parteikader, Antifaschisten, dort wird versucht, das Bild der DDR so positiv darzustellen und die Rolle des Staatsbürgers, die Pflichten und Verantwortung für die Jugendlichen darzustellen. Und ich denke, in dieser ganzen Zeit ist es schon wichtig, etwas anderes zu versuchen.
Mhm.